Detektor FM. Zurück zum Thema.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier live auf der Frankfurter Buchmesse mit unserem Sonderpodcast vom Gelände der Arts Plus in Halle 4.1. Und wir haben hier in diesem Jahr ja auch schon über diverse Probleme und Herausforderungen der Zukunft gesprochen. Lady Bridge Ray zum Beispiel hat auf unserer Bühne darüber gesprochen, dass junge wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich seit Jahrzehnten in einem prekären System hängen. Yvonne Hofstetter hat zum Beispiel beschrieben, dass wir seit Jahren von den Möglichkeiten digitaler Kriegsführung wissen, aber immer noch eigentlich gar nicht reagiert haben. Und Luisa Neubauer, die hat ihr Buch vom Ende der Klimakrise vorgestellt, gestern hier in diesem Podcast, und die kaum vorhandene Reaktion der deutschen Politik. Einige dieser langfristigen Probleme dürfte auch Mario Sixtus beschäftigen, denn viele kennen ihn noch als elektrischen Reporter oder vielleicht auch vom Kurznachrichtendienst Twitter, wo er sehr aktiv ist. Sein Buch »Warum an die Zukunft denken« beschreibt eine aus seiner Sicht zentrale Schwäche von uns Menschen, nämlich, dass wir große und langfristige Probleme oft unterschätzen. Und ich freue mich sehr, dass du hier bei uns im Buchmesse-Podcast N99 bei Detektor FM zu Gast bist. Hallo Mario.
Hallo.
Wäre das Wort nicht schon so, sagen wir mal, eindeutig besetzt, könnte man ja fast sagen, dass du ein besorgter Bürger bist.
Das höre ich zum ersten Mal. Das ist interessant. Nein, aber Sorge treibt mich eigentlich weniger. Es ist eigentlich eher so ein bisschen Neugier. Also das Buch ist auch vielleicht so ein bisschen Suchprotokoll. Also ich habe im Laufe meiner journalistischen Tätigkeit bin ich immer wieder über Zukunft gestolpert. Also eigentlich ist das ja jeder dritte Gedanke, wenn du irgendwie eine neue Technologie oder ein neues Geschäftsmodell oder eine neue Plattform aufmacht, ist eigentlich der dritte Gedanke, was wäre, wenn jeder das nutzen würde, ne? Oder ne, was macht das mit der Welt oder so. Und dann ist man eigentlich ganz schnell bei irgendwelchen Extrapolationen in die Zukunft, und das habe ich dann einfach mal so ein bisschen getrennt und das Digitale weggeworfen und dann einfach nur noch mal geguckt, was es so über die Zukunft zu melden gibt. Und da bin ich, hast du recht, ganz schnell auf diese Schwierigkeit gestoßen, die Menschen im Kleinen und im Großen mit dem Konzept Zukunft haben. Ne? Vielleicht auch, weil sie ganz falsche Vorstellungen davon haben, was Zukunft ist. Also es gibt diese ganzen Kalendersprüche, die Zukunft ist noch nicht geschrieben und die Zukunft liegt vor uns oder bla 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 bla. Und das impliziert ja eigentlich, dass es sie gibt. Ne? Dass da nämlich eben doch irgendwas ist, was auf uns zukommt. Ne? Auch wenn es noch nicht geschrieben, aber eben ja. dann doch, ne? Und da muss man eigentlich nur mal 3 Minuten drüber nachdenken, um festzustellen, nein, stimmt nicht. Ne? Und schon ist man irgendwie in einer ganz anderen Überlegungsgeschichte. Also wenn man einfach sagt, Zukunft ist ein reiner Gedanke, ne? Was ja einfach, ne? Ist ein reines Modell, erlaubt es uns, ins Unreine zu handeln. Ne? So unsere Handlungen zu skizzieren, bevor wir die dann wirklich machen, ne? Was eigentlich ganz praktisch ist. Und also ganz interessant ist, dass dieses Modell der Zukunft, die man selbst bestimmt und die man sich selbst ausdenkt und dann selbst realisiert im besten Fall, dass die eigentlich ein relativ neues Modell ist. Ne? Also die hat so die Aufklärung uns geschenkt, zusammen mit der Naturwissenschaft. Und Jahrhunderte oder eigentlich Jahrtausende lang war eigentlich Zukunft ja so ein exklusives Produkt der Götter. Die durften das herstellen. Und das ist dann ganz lustig, wenn man sich vorstellt, das ist alles noch gar nicht so lange her. Damals galt dann als Zukunftsvorsorge, also Menschen, die quasi in ihre Rente einzahlten, wenn das irgendwie sorgsame Menschen waren, die sich um ihre Familie gesorgt haben, dann haben die halt viel geopfert, ne? Viele Tiere geopfert oder später dann viel gebetet. Ne? Mhm. Also, ne? Und, das ist eigentlich so ein ganz entscheidender Schritt gewesen, dass die Aufklärung gesagt hat, hey, das ist eure Sache und das ist auch eure Verantwortung, was uns dann wieder zu Luisa Neubauer bringt.
Ja. also kann man auch sagen, es ist mehr dieses Buch als nur so ein persönliches drüber nachdenken, ob es sich noch lohnt, in einer möglicherweise negativen Zukunft zu leben, sondern schon auch wirklich fundamentaler gedacht.
Ja, auf jeden Fall, weil wir, du hast es auch gerade gesagt, in einer Zukunft leben. Da bist du wieder aufs Glatteis geraten. Also wir leben ja immer nur im Jetzt und alles, was Zukunft ist, ist wirklich nur nur ausgedacht, nur eine Idee, eine Projektion. Und jeder hatte eigentlich ganz andere Bezüge zu. Auffällig ist aber wirklich, wie wenig Empathie wir unserem Ich entgegenbringen, dass wir einmal sein werden. Das ist, glaube ich, die auffälligste Erkenntnis, die ich bei der Recherche gefunden habe.
Das finde ich auch einen sehr spannenden Gedanken. Ja.
Das ist wirklich durchgängig. Ne? Also das heißt, der Mensch, der wir mal sein werden, der ist uns eigentlich ziemlich egal. Ne? Auf den laden wir alles Mögliche ab, ob das jetzt gesundheitlich ist oder Schulden. Also es gibt ja viele psychologische Studien, bei denen man zum Beispiel Menschen ein Auto gezeigt hat und gesagt, das kostet 30.000 Euro, würdest du das kaufen? Und dann sagen sie, nee, ist mir zu teuer. Und wenn die Frage lautet, das kostet 30.000 Euro, das Auto kriegst du jetzt, aber du musst in 5 Jahren zahlen, dann sagen erstaunlich viele ja. Ne, finde ich toll. Es gibt, das hat es leider nicht mehr ins Buch geschafft, aber kürzlich hatte ich eine Studie in der Hand, das war richtig so eine Mephistopheles, so eine Mephisto-Studie. Da haben sie die Probanden gefragt, wenn wir dir unendlichen Reichtum geben, so du bist der reichste Mensch der Welt und gleichzeitig erlauben wir irgendeinem Menschen körperlich mit dir alles zu machen, ne? Also was er gerade will, ne? So, wäre das ein guter Deal für dich? Und dann haben erwartungsgemäß alle gesagt, nee, will ich nicht, ne? Also körperliche Unversehrtheit ist dann doch wichtig. Das änderte sich aber mit der Distanz zwischen Reichtum schenken und böse Menschen auf den Körper loslassen. Und tatsächlich, wenn es dann so 30, 40, 50 Jahre waren, haben erstaunlich viele Leute gesagt, ach, das ist doch, ne, guter Deal, mache ich. Ja. Ne? Und das ist, wenn man das so als Muster aufgreift, dann erklärt sich einiges. Ne? Dann erklärt sich zum Beispiel auch der ganze Kram mit der Klimakrise. Ne?
Ja, finde ich wirklich einen sehr interessanten Gedanken, weil im Prinzip beschreibst du das in deinem Schlusskapitel, gehst du darauf ein bisschen ein. Also du hast ja gerade schon gesagt, dass wir mit uns selbst vielleicht sogar härter ins Gericht gehen oder uns viel mehr aufladen als anderen Menschen. Und deine These ist, wir sollten mit der zukünftigen Variante von uns selbst eher so umgehen wie mit unseren Nachbarn oder Freunden. Warum ist das denn vielleicht die Lösung?
Das ist also, dann muss man tatsächlich so einen Seitenarm der Recherche betreten und zwar überhaupt das Konzept des Ich, ne? Das Konzept der Persönlichkeit, mit dem wir ja unterwegs sind. Also dass wir gehen ja alle davon aus, dass wir die gleichen Menschen sind, die wir auch schon im Kindergarten waren oder so. Und Psychologen sagen, das ist Mumpitz, ne? Also jeder Neurowissenschaftler sagt, das ist eine ganz solide Einbildung, mit der wir da eigentlich eine Neurose, mit der wir unterwegs sind. Ne? Also die Vorstellung, dass wir die gleiche jeden Tag die gleiche Persönlichkeit sind, ist eigentlich eine Neurose. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Untersuchungen. Ich habe da eine Sache zitiert aus Schottland, glaube ich, war das genau, wo sie ich glaube, 70 Jahre nachdem eine Umfrage unter Schülern stattgefunden hat, haben sie dann die Senioren nochmal interviewt zu Persönlichkeitsmerkmalen, genau, glaub, und dann festgestellt, irgendwie, so, ja. Die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Also wenn die Kinder irgendwie, wenn denen besondere Eigenschaften zugeschrieben wurden, hatten die 70 Jahre später nichts mehr davon. War nichts mehr davon übrig. Ne? Das heißt, die Persönlichkeit hat sich im Laufe des Lebens so massiv geändert, dass niemand mehr sagen würde, das ist der gleiche Mensch. Ne? Und wenn wir das wissen, vielleicht fällt es uns dann leichter, zu diesem Mensch, der wir mal sein werden, ein etwas angenehmeres Verhältnis aufzubauen, etwas mitfühlenderes Verhältnis. Vielleicht ist er ja ganz nett. Ne?
Und netter als heute.
Netter als heute zum Beispiel. Ja. Ne? Und ja, vielleicht wär das ein Anfang. Ne?
Ja. Wenn man ein Buch liest und deine Analyse sich anschaut, dann ist der Mensch eigentlich unfähig, wirklich an die Zukunft zu denken, auch wenn du sagst, natürlich ist es eine Denkfigur. Also er kann zwar einen Urlaub fürs nächste Jahr planen oder die Hausfinanzierung für mehrere Jahrzehnte, aber bei eben diesen ganz großen Themen, Rente, Pflege, Klimakrise, da scheinen sich alle oder viele doch zurückzulehnen und sich zu sagen, naja, was können wir schon machen, können wir eh nicht so richtig ändern. Gehört es nicht aber auch zur Wahrheit dazu, dass gerade so in demokratischen Gesellschaften, dass auch einfach alles wahnsinnig lange dauert und wir vielleicht ein bisschen geduldiger sein müssen mit diesen kleinen Tippelschritten, die es da nur vorangeht?
Also wenn es Tippelschritte wären, ne? Aber also in den sozialen Medien kursiert gerade so ein Clip 2 Minuten lang von Heumer von Ditfurth, wie er den Klimawandel erklärt. Ne? Wie er so erklärt, CO2, das geht so in die Luft und wenn das so weitergeht, dann heizt sich das alles auf, dann haben wir im Jahr 2050 2 Grad wärmer. Und das ist von 1978 aus dem ZDF. Ne? 1978, da gab es 3 Programme. Ne? Wenn der Heumer von Ditfurth da was erzählt hat, dann haben das wirklich viele mitbekommen. Ne? 1986 gab es den Spiegeltitel dazu, Klima,
mit dem Kölner Dom.
Klimakatastrophe, genau, noch mit Bindestrich als Neologismus, weil man den Begriff noch nicht kannte. Den hatte ich letztens noch in der Hand, den Artikel. Der war erstaunlich akkurat. Also er hat erstaunlich genau gesagt, was passiert klimatisch, ne, worauf das hinausläuft und der war sogar noch relativ optimistisch. Also diesen ganzen Konzept mit Kipppunkten kannten sie damals noch nicht so. Und es ist ja dann auch politisch so ein bisschen was passiert, Kyoto und Paris und so. Aber das waren eben auch alles eigentlich Aufschiebekonzepte. Das waren so Neujahrswünsche, ne? Neujahrsgute Vorsätze. Ne? So, ja, dieses Jahr werde ich 2-mal die Woche joggen gehen. So, ne? Na, diese Woche vielleicht noch nicht, ne? Aber ist ja auch noch kalt. Ne? Ist ja auch noch, ne? Boden ist ja noch vereist und so. Und genau so sind wir oder ist die Politik eigentlich mit der Klimakatastrophe umgegangen. Eigentlich bis heute, wo dann Markus Söder auf einmal sagt, wir konnten ja nicht wissen, dass das auf einmal so ein Trendthema ist, ne?
Naja.
Das ist schon eigentlich sehr unfassbar, ne?
Du schreibst auch, dass der Moment selber ja eigentlich nur so 3 Sekunden dauert und der Mensch eben nicht in der Lage ist, darüber hinaus zu blicken, um eben tatsächlich im Sinne der Zukunft zu handeln oder damit die Gegenwart in wenigen Tagen oder Jahren eben besser vielleicht wird. In anderen Lebensbereichen wird ja aber heute genau das auch gepredigt. Ne? Ich sage nur Stichwort Achtsamkeit. Da geht es darum, nur im Moment zu leben, nicht an morgen zu denken und so. Du würdest aber ganz klar sagen, das ist kein guter Ratgeber für langfristige Entscheidungen.
Nee, das schließt sich überhaupt nicht aus. Ne? Also diese Empfehlungen im Moment zu leben oder sich nicht zu verlieren in irgendwelchen Erinnerungen oder in irgendwelchen Hoffnungen, das schließt sich überhaupt nicht aus mit konkretem Planen, weil der Planungsvorgang ist auch etwas, was man in diesem Moment machen kann. Ne? Der findet auch jetzt statt. Ne? Das ist so ein bisschen verwirrend, ne? Aber diese Empfehlung, sich nicht in anderen Zeiten zu verlieren, meint eben das, sich zu verlieren. Ne? Also quasi den Bewusstsein, die Aufmerksamkeit zu verlieren. Im Gegenteil ist es eigentlich es ist ein Jetzt-Vorgang, an die Zukunft zu denken. Das mit den 3 Sekunden, das ist wirklich interessant, weil es ist tatsächlich so, dass wir alle 3 Sekunden den Vektor unserer Aufmerksamkeit so ein bisschen verändern. Ne? Das heißt, wenn wir irgendwas ansehen und wir sehen es uns 10 Sekunden lang an, schauen wir es eigentlich aus 3 verschiedenen Perspektiven an. Das ist automatisch. Ne? Das ist so ein Groove, da können wir gar nichts gegen machen. Mhm. Und das ist auch interkulturell. Ne? Das heißt, das muss irgendwo dieser 3-Sekunden-Timer muss irgendwo so ganz tief in der Genetik eingepflanzt sein, ne? in der Spezies, in den Fundamenten. Und das führt halt dazu, dass wir permanent das Gedächtnis dazu benötigen, um die Gegenwart wahrzunehmen. Ne? Es ist also alles gefärbt. Ne? Das merkt man auch, wenn man so ein bisschen drauf achtet. Ne? Also dein Gedächtnis sagt dir immer, kenne ich schon, habe ich schon mal gesehen, sieht so ähnlich aus oder so. Ne? Das sind so diese Farben.
Wird immer einsortiert. Ja,
genau, die da direkt mitlaufen. Ne? Das heißt, wir nehmen auch die Gegenwart schon durch so eine Vergangenheitsbrille wahr. Ne? Das ist halt, es zieht uns alles nach hinten. Ne? Das ist alles Gewicht.
Stichwort Vergangenheit. Du hast dich in deiner journalistischen Laufbahn ziemlich viel mit dem Internet auseinandergesetzt. Daher kennt man dich auch, elektrischer Reporter und so weiter. Diese ganze Digitalisierung, wenn man so will, Internetrevolution, wie auch immer, ist ja auch wahnsinnig komplex und da ist ja auch nicht jeder mitgenommen worden. Das sehen wir ja gerade heutzutage auch. Würdest du sagen, dass diese ganze wachsende Komplexität, das ist ja auch durchaus eine These, Digitalisierung, Globalisierung, gesellschaftlicher Wandel, dass das auch alles Gründe dafür sind, dass Leute eben ja reaktionär handeln oder sagen, ah nee, ich will doch wieder, dass es wieder wird so wie früher, oder sich eben keine ganz konkreten Gedanken machen, wie es besser werden kann?
Also die Klage darüber, dass alles zu viel ist, zu viel Information und zu viel Technik und alles zu neu und alles geht zu schnell, die ist sehr alt, ne? Also ich hatte das auch zitiert, irgendwie Alvin Toffler und sein Buch Future Shock. Das ist sensationell, das ist wirklich toll. Da schreibt er irgendwie, erfindet er den Begriff Informationsüberflutung und meint damit Bücher, ne? Meint damit quasi hier so Buchmesse, das Buch ist von 1972, ne? Und er beklagt darin, dass es so viele Zeitungen gibt und so viele Radiosender und man kommt ja gar nicht mehr hinterher, ne? Und das ist ganz interessant, wenn man sich anguckt, worauf er dann hinauskommt, ne? Dann kommt er, die Leute sind so abgelenkt und die kriegen so viele Informationen und die wissen ja gar nicht mehr, was richtig ist und was falsch. Und dann fängt es an, interessant zu werden, weil dann fängt er an, darüber, das ist ne, 70er Jahre, die Leute wollen gar nicht mehr zu Hause wohnen, die wollen in WGs ziehen, die wollen gar nicht mehr in den Vietnamkrieg ziehen, sondern den Kriegsdienst verweigern, ne? Also das heißt, so dieses ganze reaktionäre amerikanische Weltbild, das bricht ihm auf einmal weg. Und die Ursache für dieses Wegbrechen ist seiner Meinung nach die Informationsüberflutung. Und das kann man tatsächlich, also dieses Denkmuster, ne, so Informationsüberflutung macht unseren Status quo kaputt, das kann man wirklich wieder entdecken, ne, in den Feuilletons zum Beispiel. Ne.
Ja, ja.
Letztens doch irgend sowas gelesen, wo sie gejammert haben, dass die Sprache höchstwahrscheinlich vor die Hunde geht, weil die Leute irgendwie nur noch
Sprachnachrichten schicken. Oder
Sprachnachrichten ja, ja, schicken, das ja. Übliche. So, ne?
Aber du erwähnst auch in deinem eigenen Buch ja eine Studie, die zeigt, dass Menschen ganz, ganz wenig wissen über aktuelle Herausforderungen, obwohl sie eigentlich so viele Daten zur Verfügung haben wie noch nie zuvor.
Das ist auch wirklich ein ganz interessantes Phänomen. Es ist, ich glaube, das ist, aber das korreliert auch so ein bisschen. Max Rosling hat das ja in seinem Buch Factfulness, ne, richtig?
Ich glaube ja.
Ne? Ja. Hat er das festgehalten, dass es sehr viel positive Entwicklungen auf der Welt gibt, sehr viele positive Tendenzen, die von uns allen nicht wahrgenommen oder nicht geglaubt werden. Oder, wenn sie wahrgenommen werden, tatsächlich auch so als Propaganda eingestuft werden. Das ist ganz interessant. Also irgendwie scheint da so ein Naturpessimist in uns unterwegs zu sein, der eigentlich alles immer so ein bisschen schlechter einschätzt, als es ist. Ne? Und auch mit dieser Erkenntnis, guck mal, es sterben gar nicht mehr so viele Kinder und
die Armut geht zurück.
Die Armut geht zurück und immer mehr Menschen können lesen und schreiben und so. Es ist, wer sowas erzählt, macht sich verdächtig. Das finde ich ganz interessant. Ne? Ich ertappe mich auch selber dabei, ne? Weil ich denke auch, der will mir jetzt irgendwas verkaufen. Ne? Der ist von der FDP. Ne? Will mir jetzt verkaufen, der Markt regelt das. Ne?
Ja, ja, ja. Aber es geht ja schon, finde ich, bei dieser ganzen Debatte auch darum, ich sag mal so, nach der Suche um Mehrheiten. Also die einen, die das vielleicht das Problem erkennen oder vielleicht auch sagen, hier, da haben wir auch Probleme schon gelöst. Und dann aber die es eben nicht tun und sagen, nee, das ist Quatsch, wir müssen uns damit nicht beschäftigen, wir wollen die Zeit lieber zurückdrehen und so. Brauchen wir da vielleicht auch dann doch andere politische Prozesse? Also du klagst ja auch darüber, dass quasi nichts passiert.
Also ich glaube, es ist, was sich im Großen nicht abspielt, was im Großen nicht passiert, ist tatsächlich ein Spiegel von dem, was im Kleinen nicht gewünscht wird. Ne? Also es erstaunlich viele Menschen sind erstaunlich konservativ, ne? Und die wünschen sich eine Zukunft nur insofern, als sie sich nicht sonderlich von der Gegenwart unterscheidet. Ne? Es soll alles ein bisschen bunter werden, ein bisschen größer, ein bisschen mehr, eine größere Wohnung, schnelleres Auto, weitere Reisen, alles irgendwie so ein bisschen hochgeregelt. Aber ansonsten soll bitte alles so bleiben, wie es ist. Ne? Und das ist tatsächlich ein Problem, wenn die Leute so auch wählen, was sie tun. Ja, sonst hätten wir nicht nach wie vor 28% Union, glaube ich, ne? Die ja dafür stehen, dass alles so bleibt, wie es ist, mit ein bisschen bunter, bisschen lauter, bisschen schneller, dann ändert sich halt auch nichts. Ne? Das ist also es ist einfach das Problem der Demokratie. Ne?
Fehlt der Menschheit vielleicht tatsächlich, oder sagen wir es mal ein bisschen kleiner, den Deutschen dann in dem Fall so eine Art Vision für die Zukunft? Also eventuell hat ja dieses berühmte Helmut Schmidt-Zitat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, auch so ein bisschen so einen Diskurs abgewürgt. Oder würdest du sagen, nee, geht auch anders?
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich eine konkrete Vision ist. Also bisher ist die Menschheit ja immer auf die Nase gefallen, wenn sie versucht hat, irgendwie die Gesellschaft nach irgendeiner Utopie zu bauen. Oder, ne? Das ging eigentlich nie gut. Aber was ich schon vermisse, ist so ein bisschen Offenheit. Ne? Also einfach auch so mal sich erlauben, ein bisschen abenteuerlich zu denken. Ne? Auch mal gedanklich auf die Nase zu fallen vielleicht. Ne? Und einfach mal ein bisschen aus den Schienen zu laufen, gedanklich. Ne? Also das ist ja eigentlich auch das, was das Konzept Zukunft überhaupt kann. Ne? Also wir können uns wirklich anders als andere Säugetiere uns die Zeit, die auf uns zukommt, ausmalen und was vorstellen und auch wirklich abenteuerliche Dinge vorstellen. Das tun wir nicht. Ne? Also wir trauen uns noch nicht mal das zu tun. Also jedes Mal, wenn man, um das mal wieder auf die Klimakrise zu bringen, wenn man tatsächlich deswegen gehen Fridays for Future auf die Straße, um zu sagen, stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, wenn das so weitergeht, was passiert, wenn es 2 Grad wärmer wird. Ne?
Das sagt Mario Sixto. Sein Buch Warum an die Zukunft denken ist im Duden Verlag erschienen und kostet 14 Euro. Ich sage vielen Dank für den Besuch und wünsche dir für die nahe Zukunft auf der Messe alles Gute.
Danke.
Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.